Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Heute ein Büchermarkt mit einem Kritikergespräch über zwei neue Romane. Ich darf ganz herzlich hier im Studio begrüßen die Kritiker aus Berlin, Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch. Die Bücher, die wir heute besprechen, sind Frühjahrsbücher. Es ist zum einen Ingo Schulzes Roman »Die rechtschaffenen Mörder« und Ulla Lenze »Der Empfänger«. Wir beginnen mit Ingo Schulze, »Die rechtschaffenen Mörder«. Und Katharina Teutsch, was wird erzählt vielleicht als Eingangsfrage?
Also wir haben es hier mit einem klassischen Bildungsroman eines in der DDR zunächst gefeierten und später zum Pegida-Anhänger mutierten Antiquars zu tun. Zunächst erfahren wir etwas über die Kindheit des Helden, der kleine Norbert Paulini und die Bücher. Dann erste Schritte in die Selbstständigkeit, Ehe, Vaterschaft, die intellektuelle Bohème der DDR wird geschildert oder auch das Dresdner Bürgertum, was wir auch aus Uwe Telkams großem Roman Der Turm schon kennen. Dann wird in Paulinis Lektüren eingeführt, man muss allerdings sagen eher genamedropped, also es ist davon die Rede, was alles in diesem Antiquariat gesammelt und wieder verkauft wird, über den Tresen geht. Vielleicht sollte man noch was zur Struktur des Buches sagen. Das Buch hat drei Teile und in diesen drei Teilen drei verschiedene Erzähler. Erst auktorial über das Leben von Norbert Paulini, dann begegnen wir einem Ich-Erzähler. Das ist ein gewisser Ingo Schulze, der sich mit TZ schreibt, der Paulini als Schüler im Antiquariat kennengelernt haben will. Und im letzten Teil ist es die Lektorin jenes Ingo Schulze mit TZ, die spricht. Und Schulze, stellt sich im letzten Teil heraus, war ein Liebeskonkurrent des gerade in der sächsischen Schweiz zu Tode gestürzten Norbert Paulini und möglicherweise auch dessen Mörder.
Was wir ja erst sehr spät erfahren im Roman, im dritten Teil, der die letzten 40 Seiten ausmacht, der beginnt mit dem Tod. Vorher haben wir aber schon 260 Seiten gelesen, in dem niemand tot ist, auch keiner Mörder sein kann innerhalb des Romans. Und vor allen Dingen der erste Teil, der drei Teil des Romans, ist der längste, fast 200 Seiten von 320. Und das ist die Entwicklung jenes Norbert Paulini als Antiquar und Büchermensch. Name-Dropping haben Sie kurz dazu geordnet. Das ist ja eine bestimmte Art, jemanden zu erzählen, jemanden vorzustellen. Zum Beispiel eben über die Äußerlichkeit der Bücherwelt.
Ja, Katharina Teutsch hat schon gesagt, dieses Name-Dropping hängt jetzt auch damit zusammen, dass die Bücher überhaupt gar keinen Einfluss auf diesen Norbert Paulini haben. Zumindest für den Leser keinen erkennbaren, nachvollziehbaren Einfluss. Denn wenn es ein klassischer Bildungsroman wäre, würden wir ja nachvollziehen können, was dieser Norbert Paulini für eine Entwicklung durchmacht, aber er macht auf diesen ersten 200 Seiten eigentlich keine Entwicklung durch. Und im zweiten Teil dann, auch ein großer Unterschied zum ersten Teil, kommt er sehr stark zu Wort. Im ersten Teil haben wir keinen O-Ton Norbert Paulini, dafür aber im zweiten Teil umso mehr, als er dann plötzlich zu einem Pegida-Anhänger mutiert
ist. Sie sagen das beide so deutlich. Ja, es wird, sein Sohn, kann man sagen, wird Nazi, Neonazi, ja, Julian, das ist schon ganz klar, aber bei ihm ist es doch in sehr feinen Dosierungen. Der geht einmal zu dieser Veranstaltung, wieder, ist aber angewidert von der, nicht jetzt vom Inhalt, sondern vom Klima, der Art zu reden, der Lautstärke. Wieso sagen Sie das so entschieden?
Vielleicht muss man noch mal kurz was zum Inhalt sagen. Wir haben jetzt ein bisschen viel übersprungen. Also dieser Norbert Paulini scheitert ja als Antiquar. Also die Wende geschieht, er schätzt die Ereignisse vollkommen falsch ein und er verliert sein Haus, er verliert sein Antiquariat. Das wollen wir jetzt nicht alles vorwegnehmen. Arbeitet dann erstmal in einem Norma-Supermarkt, später dann als Nachtwächter und zieht sich dann irgendwie immer mehr aus dem städtischen Leben, wo er auch die Mieten nicht mehr bezahlen kann, zurück, zieht in die sächsische Schweiz und verbittert dort zunehmend. Und ich habe vorhin gesagt, es ist mehr so ein Name-Dropping. Also man hat das Gefühl, dass diese Figur eigentlich die Bücher mehr braucht als Kostümierung eines politisch irgendwie leeren Lebens. Deswegen lernen wir auch nichts über die Inhalte dieser Bücher. Also wenn wir jetzt über Kafka oder Wilhelm Raabe oder so reden, es werden immer nur die Namen, die Bücher werden wie ein Fetisch gebraucht und Schulze löst das irgendwie auch nicht auf. Ja. Und am Ende bröckelt das ja dann auch alles zusammen. Die Bücher fallen dann zum Teil in den Fluss und sind völlig ruiniert. Und dieses Umkippen in so eine teilweise nicht komplett xenophobe Glaube, Welteinstellung in dieser Zurückgezogenheit auf dem Land. Das ist das, was diesem Norbert Paulini, eigentlich einem Bildungsbürger der DDR-Bohème, was dem dann passiert und womit Schulze so ein bisschen jetzt offene Türen einrennt, um uns zu erklären, wie das sein kann, dass DDR-Bürger mit einem bürgerlichen Hintergrund, mit einem Bildungshintergrund, ja, den es vielleicht ökonomisch auch gar nicht so schlecht geht, auf einmal zum rechten Rand rüberschwimmen.
Ja, im Grunde, was Ingo Schulze interessiert, ist, glaube ich, ein Reportagethema. Also die Geschichte von Norbert Paulini ist für mich so eine klassische Seite-3-Geschichte. Ein Mensch, der aus dem Dresdner Bürgertum kommt, der es mit den Büchern hat, also hat so was Kunstreligiöses auch, der dann in der Wende scheitert und dann diese Entwicklung nimmt hin bis in die heutige Zeit. Es gibt ja auch so eine Verwandtschaft so ein bisschen zu dem wirklichen Fall Susanne Dagen, der Buchhändlerin in Dresden. Und
müsste man auch mal genauer nachgehen, ob es die gibt oder wie es die gibt.
Aber der Stoff an sich und auch wie er dann verhandelt wird, ist, finde ich, eigentlich ein Reportagethema. Es wird hier nur eben auf sehr vielen Seiten ausgebreitet, aber es gibt sozusagen keinen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Also das vermisse ich etwas bei Ingo Schulze, dass er mir etwas mehr verrät, als eine Reportage mir verraten hätte. Also dass ich einen stärkeren Einblick zum Beispiel in eine Figur gewinne. Aber das findet hier nicht statt.
Also meine Sichtweise darauf kann ich jetzt leider gar nicht in eine Frage kleiden, sondern muss sie in eine Gegenrede kleiden als Moderator. In unserem Fall geht es vielleicht. Wir erfahren ja gar nichts im Prinzip aus der Perspektive oder auch nur aus der nächsten Nähe des Paulini. Wir brauchen aber 200 Seiten, um zu wissen, dass dieser Ingo Schulze über ihn und die Wahrnehmungen von Paulini in seiner Umgebung schreibt und die Wahrscheinlichkeit, dass er nie etwas zu tun hatte mit dem bücherliebenden Heros des Leselandes DDR, sondern jemand ganz anderer war. Nur es ein Interesse gab aus seiner Umgebung, unter anderem von diesem Autor Ingo Schulze, im Buch von Ingo Schulze, der ihn so konstruiert, aus komplizierten Gründen, vielleicht sogar aus absolut bösartigen Gründen, die zum Mörder führen am Ende. Das wäre so mein versuchte Lesart, dass es in keiner Weise reportagehaft ist, sondern eine interessengeleitete Projektion auf eine Gestalt, die etwas vollkommen anderes immer schon war und keine Sekunde so war. Und der Versuch, was dafür auch sehr spricht, ist diese Legendenhaftigkeit, in der es ja gefasst ist. Der wird ja auf Büchern groß, die Mutter hat schon, die über alles geliebte Mutter hatte schon die Bücher unter seinem Bett liegen die Bücher, er schläft auf den Büchern. Es ist ja wie ein Märchen aus einer anderen Zeit.
Tobias Lehmkuhl hat ja auch, glaube ich, mehr gemeint, dass es eher der Stoff für eine knackige Reportage wäre, die einen gewissen Drive hätte. Und hier bei Schulze gerät das Ganze doch irgendwie sehr verzopft. Also die Sprache hat wirklich teilweise was befremdlich Altertümelndes. Ein Beispiel, die Namen hätte Agnes Paulini nicht auszusprechen vermocht. Oder sie hob den Kopf und stellte die unausweichliche Frage, ob er ihr nicht offenbaren wolle, was seine Seele bedrücke. Mhm. Also das ist nun mal eine Kostprobe, was das Sprachliche angeht und eben was die Konstruktion des Ganzen angeht, finde ich auch, dass Schulze sich doch sehr darin gefällt, ein bisschen Jean-Paul-haft mit so einer Herausgeberfiktion zu kokettieren. Also dieser Schulze mit TZ, der dann einen Roman über Paulini wiederum im Roman vom echten Ingo Schulze schreibt. Das ist so irgendwie so eine Spielerei, die irgendwie eine große Kennerschaft der Literatur des 19. Jahrhunderts vor allen Dingen offenbart, aber im Grunde an dieser eigentlichen sehr zeitgenössischen und sehr politischen Fragestellung dieses Romans völlig deplatziert ist.
Ja, aber vielleicht gibt es die ja gar nicht. Das ist ja vielleicht die Konstruktion, die Sie jetzt machen, in der Folge einer Ingo-Schulze-Projektion.
Also die Frage ist ja, wie kann so ein Bildungsbürger, Mensch, der Bücher, wie kann der zu einem rechtsextremen Xenophoben?
Ich sage jetzt nochmal, er wird es nicht. Nein, sein Sohn fährt mit einem Stahlhelm und einem Moped immer hin und her, wie eine Karikatur gewollt, um dem Leser zu sagen, guck mal, hier gibt's eine rechte Tendenz. Wer sein Vater Norbert Paulini ist, das wäre ja gerade der Witz, erfahren wir nie, weil Ingo Schulze etwas baut und anschließend seine Lektorin auch noch Ingo Schulze baut, dass am Ende überhaupt nur noch eine Figur mit dem Namen Paulini übrig lässt, aus der man machen kann, was man will. Ja. Das hat aber gerade zur Folge, dass es überhaupt nichts über Bücher gibt. Auch keine Buchzitate, die man ja machen könnte. Das darf es aber deshalb nicht geben, weil Paulini nicht liest. Der hat mit Büchern nämlich nichts zu tun im Kern. Der ist aus Versehen quasi in diese Wirtschaftszweig geraten und von außen wird ihm etwas zugesprochen, weil in der DDR oder auch im Nachhinein sowas heroisch klingt. Aber er ist eigentlich das Opfer. Das ist nicht eine zwingende Lesart. Ich wollte sie nur mal der anderen Lesart entgegensetzen.
Aber dieser Norberto, ich sage jetzt auch schon Norberto Paulini, weil das hat ja sowas Prätentiöses schon, der Name. Also schon mit dem Namen war mir die Figur im Grunde unsympathisch und sie wird einem.
Ganz im Gegensatz zu Ihnen habe ich darin immer den großen und den kleinen Pauli, also diese große Altertumskunde gelesen. Paulini ist die Verkleinerung von Pauli und ist im Grunde eine Anspielung auf das ewige Wissen der großen Literatur, wie sie eben im Pauli niedergelegt ist. Nichts daran ist ja realistisch. Also nichts kann weiter weg sein von einer Reportage.
Ich glaube aber auch, aus literarischer Sicht funktioniert es nur etwas knirschend, weil ich den Eindruck beim Lesen hatte, dass der Autor nach 200 Seiten auch das Gefühl hat, die Geschichte ist noch nicht fertig. Ja? Ich muss jetzt noch was anderes dranhängen. Und dann kommen die beiden anderen Geschichten, die der ersten Geschichte einen gewissen Pfiff und Pfeffer verleihen sollen. Aber warum ich mich dann durch 200 Seiten dröges Leben eines langweiligen Menschen quälen muss, das ist vielleicht intendiert. Gefallen muss es mir aber trotzdem nicht.
Das ist mein einziger Einwand, den ich habe. Ich finde eigentlich die Konstruktion, die Herrn Schulze wahrscheinlich unterlaufen ist, sehr apart, muss ich sagen. Aber ich gebe zu, man fragt sich nachher, ist es noch in Relation 200 Seiten sozusagen konstruiertes, vages Terrain sozusagen zu haben und dann nur noch 100 Seiten, die dann überhaupt mal die komplizierten Blickverhältnisse innerhalb der Figuren darstellt. Da würde ich auch sagen, der Preis ist relativ hoch, was den ersten Teil angeht. Wir sind dem Buch jedenfalls ein ganz schönes Stück auf die Spur gekommen. Vielen Dank. Weiter können wir nicht gehen in unserer Sendung, weil wir noch ein zweites Buch vorhaben zu besprechen, nämlich Ulla Lenzes Roman Der Empfänger bei Klett Cotta, erschienen zum ersten Mal. Sie war immer in der Frankfurter Verlagsanstalt. Klett Cotta hat sehr viel dafür getan. Es gibt ein extra Buch zum Buch. Es ist schon in 15 Sprachen verkauft. Also erst zum ersten Mal hat sie mit ihrem fünften Buch sozusagen den Zipfel des literarischen Erfolgs in der Hand. Zu Recht, Herr Lehmkuhl?
Sie haben jetzt nicht gesagt des ökonomischen Erfolgs, weil der literarische Erfolg, der steht ja noch ganz in Frage. Aber ich will natürlich zuvor überhaupt mal sagen, vielleicht worum es geht in diesem Roman Der Empfänger. Das ist die Geschichte eines Josef Klein, der Mitte der 20er Jahre etwa aus dem Rheinland, aus Düsseldorf, Neuss, der Gegend, in die USA emigriert. Er emigriert allein als junger Mann. Eigentlich wollte er zusammen mit seinem Bruder Karl emigrieren, aber der Karl hat ein Auge verloren und deswegen wissen Sie, in Ellis Island würden Sie einen Einäugigen gleich wieder zurückschicken. Also ist Josef alleine dort und versucht sein Glück in den Straßen New Yorks zu machen. Das gelingt ihm mehr schlecht als recht. Er kommt so irgendwie über die Runden, schlägt sich durch, wie überhaupt ein sehr durchschnittlicher Mensch ist. Und
mit einem Schlag bei den Frauen.
Mit einem gewissen Schlag bei den Frauen und mit einer besonderen, zumindest einem Hobby, auch nicht jeder Durchschnittsmensch hat ein eigenes Hobby. Sein Hobby ist die Funkerei. Er ist ein Hobbyfunker und lernt über diese Hobbyfunkerei dann auch schließlich seine Frau kennen, aber er verkehrt eben in diesen deutschen Kreisen in New York. Ja, es gab ja eine große deutsche Gemeinde, auch noch deutsch sprechende Gemeinde in den 20er, 30er Jahren in den USA und speziell auch in New York. Und es gab natürlich dann in den 30er Jahren in New York auch eine große Faszination der Deutschen für das, was in Deutschland da gerade vor sich ging. Und er wird also hineingezogen in die Nazi-Umtriebe in New York. Das ist der eine Handlungsstrang 1939, der andere Handlungsstrang 1949 spielt dann wieder in Neuss. Josef Klein ist zurückgekommen in die Heimat, nicht um dort zu bleiben, aber um einmal wieder seinen Bruder und die Familie zu sehen. Soweit vielleicht erstmal.
Bevor wir uns auf die Machart einlassen zum Stoff, Frau Teutsch, ich war durchaus interessiert an vielem, was sie zu erzählen hatte, was auch authentifizierbar ist, also welche Nazi-Bewegung es gegeben hat in New York, wie die Deutschen da mitgemischt haben.
Es kommen manche, ja auch authentische historische Persönlichkeiten vor zum Beispiel Fritz Julius Kuhn,
Lindbergh,
der Vorsitzende des Amerika-Deutschen Volksbundes, der versuchte, den Nationalsozialismus eben in Amerika populär zu machen.
So ein bisschen kannte ich das von Philip Roths Roman Der Anschlag auf Amerika, der diese Szene damals auch aufgeblättert hat. Ansonsten ist sie doch weitgehend unbekannt bei uns, muss man sagen, auch in der Forschung nicht besonders verbreitet, was aber nur auf meine eigene Wissenslücke verweist. Ich war vollkommen überrascht, dass dieses gerühmte Ellis Island, ja, wo die ankommenden Flüchtlinge aus Europa zum ersten Mal den Hauch der freien Welt spüren. Ja, das Schiff ist noch zu sehen, die Freiheitsstatue auf einmal als Gefängnis auftaucht. Der war 4 Jahre im Gefängnis. Ich wusste überhaupt nicht, dass Ellis Island de facto über einen ganz großen Zeitraum ein Gefängnis war für abzuschiebende Häftlinge aus Deutschland, Japan und eben der Achsenmächte. Also das nur am Rande. Was sagen Sie zu dem Stoff, wie Ulla Lenze ihn ausbreitet vor uns.
Also nochmal kurz zu Ihrer Diagnose. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass die deutsche Gegenwartsliteratur sich in den letzten Jahren vermehrt mit Nazi-Umtrieben vor und nach dem Zweiten Weltkrieg in Lateinamerika beschäftigt hat. Ja, also mit Mengele, mit Eichmann und so weiter. Also darüber ist eine Menge bekannt, wie das in New York gewesen ist. Das weiß man nicht so genau. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir heute von New York natürlich ein sehr, sehr liberales Bild, auch gerade zu dieser Zeit, haben, wehrhaft gegen den Nationalsozialismus, aber dass es da eben auch Straßenkämpfe gegeben hat und eben nicht nur innerhalb der deutschen Community krasse Auseinandersetzungen zwischen Anhängern kommunistischer Gesellschaftsideen und Anhängern nationalsozialistischer Ideen. Lenze versucht jetzt in, also das Buch besteht aus unterschiedlichen Abschnitten, die wiederum in verschiedene Kapitel eingeteilt sind und springt immer so hin und her zwischen dem Jahr 1939, 1940, 41, dann auch 49 zurück in Deutschland und dann das geht bis in die 50er Jahre, wo wir uns dann tatsächlich in Costa Rica befinden, erst in Argentinien, dann in Costa Rica, wo der Protagonist dann hinflieht, er hat keine Papiere. Der Witz ist nämlich der, dass er sowohl in Deutschland persona non grata ist, er hat ja in den USA eingesessen wegen angeblicher Spionage für die Deutschen und ist in den USA eben nicht mehr wohlgelitten, aber auch in Deutschland nicht, weil er dort als Verräter gilt.
Und schon 1925 ausgewandert im Übrigen.
Er ist 1925 schon ausgewandert und ist, wie Tobias Lehmkuhl gesagt hat, ja Hobbyfunker und gerät da einfach aufgrund seiner Fähigkeiten, die er hat, irgendwie in dieses Umfeld der Agenten und Spione. Wie das genau aufgelöst wird, sollten wir jetzt nicht verraten, weil das doch noch einigermaßen spannend ist. Aber wie Lenze das jetzt umsetzt, haben Sie mich gefragt. Sie erzählt im Grunde sehr plotorientiert eben an diesen verschiedenen, mit diesen Zeitsprüngen, die sie immer macht, die Verwicklungsgeschichte, die irgendwie immer komplizierter wird, dieses Josef Klein. Und das macht sie auf eine relativ konventionelle Art und Weise, mit einer relativ konventionellen Sprache und letzten Endes doch sehr genreorientiert, weil sie will eben diese Geschichte, in der Agenten vorkommen, in der es natürlich auch eine Love Story gibt, in der es ein Zurückkommen in die Heimat, die zurückgelassene Familie und so weiter. Also da ist viel melodramatischer Stoff drin und den versucht sie auf eine relativ herkömmliche Art und Weise abzuhandeln.
Ja, Josef verliebt sich dann auch ein wenig noch in die Frau seines Bruders und dann will er die Frau auch noch aus dem Joch der Frau der 40er Jahre rausziehen, was natürlich auch scheitert. Also ich finde auch, es ist sehr konventionell erzählt und es ist ein historischer Roman im Grunde. Und ich denke, wenn die Frage eben war, ist es literarisch geglückt? Ich denke, es ist als historischer Unterhaltungsroman vielleicht durchaus geglückt, aber als hohe Literatur ist es mir doch zu wenig.
Hohe Literatur weiß ich nicht, ob wir die jemals hier hatten, aber ich los Blick auf Edith, die Frau seines Bruders, was sich zwischen den beiden abspielt, das ist quasi das leichte Wackeln eines Kittelsaums im Wind, den er sieht und sie dreht sich um. Also mehr passiert gar nicht. Also wir kriegen winzigste Hinweise, von denen wir gar nicht wissen, ob sie wirklich eine Nähe zwischen beiden verkörpern. Und in New York ist es ja so, dass wir so wenig wissen, was wirklich läuft, wie der Held selber. Joe weiß ja bis zum Schluss nicht, wer mit ihm welches Spiel spielt, ob er für die Deutschen oder für die Amerikaner agiert. Und das Problem ist, wir erfahren es ja bis zum Schluss auch nicht. Und es kann sein, alles spricht dafür, dass am Ende das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver der Amerikaner oder der Deutschen war, gar nicht die echte Spionage, sondern die sollte nur auffliegen, damit eine andere nicht bemerkt wird. Also einfach erzählt, das wollte ich jetzt quasi ein bisschen gegen Frau Teutsch sagen, gegen Ende unseres Gesprächs. Einfach erzählt ist es in diesem Sinne ja schon nicht.
Ja, aber es ist ein einfacher Charakter, das widerspricht jetzt nicht dem, was Sie sagen, ein einfacher Charakter, der tatsächlich nicht wirklich Ahnung hat, was vor sich geht und der nicht über seinen eigenen Tellerrand blicken kann. Also ein durchschnittlicher Deutscher, der durchschnittlich in New York in den 30er Jahren lebt.
Ja. Mit einer, wie ich finde, undurchschnittlichen Art zu erzählen, was das Handling der Zeit und die Undurchsichtigkeit der Geschehnisse angeht, finde ich, hat er schon ein paar Spezifitäten. Wir sprachen zuletzt über Ulla Lenze, Der Empfänger. Ein Roman erschienen bei Klett-Cotta in Stuttgart, 389 Seiten, kosten 22 €. Und zuvor haben wir relativ lange, denn doch miteinander diskutiert über Ingo Schulzes Roman Die rechtschaffenen Mörder, erschienen bei S. Fischer in Frankfurt am Main. 320 Seiten, kosten 21 Euro. Ich bedanke mich recht herzlich bei Tobias Lehmkuhl und Katharina Teutsch für das anregende und angeregte Gespräch und verabschiede mich vom Mikrofon Hubert Winkels.